Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist die Jenny.
Hi.
Der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Heute wollen wir uns mit Mythos World beschäftigen. Genauer gesagt wollen wir Charaktere erschaffen für Mythos World. Wir gucken also ein bisschen, wie das funktioniert, was für besondere Spielzüge die Charaktere mitbringen und was es sonst noch für Besonderheiten gibt bei der Mythos World Erschaffung, die ein wenig anders verläuft als bei den anderen PBTA-Spielen, die wir haben. So zeigt es mir zumindest der Charakterbogen.
Ein bisschen vielleicht, ja. Gerüchten zufolge ist ja die Charaktererschaffung immer schönst an einem Spiel, besonders bei PBTA-Spielen. Wir gucken mal, ob das hier auch stimmt. Und ich habe euch jetzt mal virtuell natürlich die Charakterbögen mitgebracht. Wundert euch nicht, die Charaktere heißen hier bei Mythos World Figuren. Das heißt, es ist die Figurenerschaffung und der Figurenbogen. Einfach, weil wir uns ja in Literatur befinden, in kosmischer Horrorliteratur gewissermaßen. Also habt ihr Spielfiguren statt Charakteren. Aber ansonsten ist alles, wie ihr das von anderen Spielen kennt. Ja, 17 Berufe gibt es, typischerweise Archäologen, Geistliche, Entertainer, Polizisten, alles, was man so braucht, Wissenschaftlerinnen, Sportler. Gibt aber auch etwas interessantere, beziehungsweise ungewöhnliche Berufe wie reiche Erbin oder der Farmer oder die Kriminelle. Also sucht euch mal zwei schöne raus, dann geht's schon los.
Ja, ich habe schon vorab ein bisschen gespäht und ich hätte gern die Antiquarin. Ein klassischer Cthulhu-Beruf, finde ich.
Ja, auch wenn der Farmer natürlich interessant ist und das natürlich auch dann sehr bedeutend ist für den Rest des Szenarios, würde ich sagen, wenn jemand den Farmer wählt, der ja auch ganz klassisch dazugehört, weil natürlich die Farbe aus dem All so wichtig ist für den Lovecraft-Mythos. Würde ich mich aber dennoch auch für was Klassisches entscheiden, ich nehme mal den Journalisten. Passt auch sehr gut zu unserer Geschichte. Und da ist die Frage, spielen wir in Amerika oder spielen wir in Deutschland?
Warum nicht Deutschland?
Ja, dann nehmen wir Deutschland der 20er Jahre, alles klar.
Das ist also typisch wie bei anderen PBTA-Spielen, wie bei Dungeon World zum Beispiel auch, dass der Charakterbogen oder der Figurenbogen im Grunde ja so ein kleines Heftchen ist, wo alle Informationen drauf sind, die ihr braucht. Am Anfang habt ihr zum Beispiel eine kleine Beschreibung, was ist denn der Journalist, was ist denn die Antiquare zum Beispiel. Und zum Beispiel auch Namensvorschläge, wie was 4 Stück drauf für USA und für Deutschland. Ihr könnt einen davon nehmen oder ihr denkt euch selber einen aus. Da hält euch natürlich keiner auf. Wie heißt ihr?
Ich wähle einen dieser Namen, denn in gewisser Weise habe ich den damals ja schon kreiert. Ich hätte gerne Charlotte Erbschenk. Ein Revival sozusagen.
Alles klar. Dann würde ich Otto Sperling nehmen, der sich als Journalist durchschlägt.
Okay, Otto Sperling und Charlotte Erbschenk sind unsere beiden Hauptfiguren, so heißen Spielercharaktere bei Mythos World, für die Horrorgeschichte, die uns bevorsteht. Wenn wir das wissen, kommen wir zu dem Regelkern eures Charakters, eurer Figur, eure 5 Attribute. Die da lauten Intelligenz, die braucht ihr, um Dinge herauszufinden oder eben Dinge zu wissen, über das, was euch bevorsteht. Empathie, um Leute zu überreden oder Leute zu durchschauen. Willenskraft, um beängstigenden und furchterregende Situationen zu widerstehen. Stärke, um im Nahkampf zuzuschlagen oder um Verletzungen auszuhalten. Und Geschwindigkeit, was ihr braucht, um im Fernkampf zu treffen. Oder eben, und das gilt für alle 5 Attribute, einer bestimmten Gefahr zu trotzen. Euer Charakterbogen sagt euch auch, was für euren Charakter eine der wichtigeren Fertigkeiten ist. Auf den solltet ihr vielleicht nicht den niedrigsten Attributswert verteilen, denn ihr verteilt jetzt frei auf die Attribute einmal plus 2, zweimal plus 1, einmal 0 und einmal minus 1. Das Höchste ist natürlich das Beste.
Gut, für mich als Journalist ist Empathie das wichtigste Attribut. Also es geht natürlich dann vor allen Dingen darum, sich irgendwie in den Gegenüber einzufühlen und herauszufinden, was den gerade bewegt. Das ist sehr entscheidend. Und das brauche ich natürlich, um an die Story zu kommen, die ich schreiben möchte. Also als Journalist bin ich natürlich irgendwie für eine Zeitung tätig, vielleicht für eine große Zeitung, vielleicht auch für ein kleines Lokalblatt. Das wird sich dann im Laufe der Charaktererschaffung, glaube ich, entscheiden.
Beziehungsweise das entscheiden wir gemeinsam am Tisch. Wo wir spielen, auch wie es so ist, ja.
Das ist ja dann das Typische, du stellst Fragen dann zum Charakter beispielsweise. Und ich denke, dann ist natürlich Empathie der Wert, wo ich plus 2 drauflegen werde. Als nächstes finde ich es auch nicht ganz schlecht, wenn mein Journalist ein bisschen schlau ist. Das heißt also, ich gebe ihm Intelligenz plus 1. Dann würde ich auch sagen, dass er Willenskraft von plus 1 hat. seine Geschwindigkeit liegt dann bei Null und ein Journalist, der an der Schreibmaschine schreibt, muss nicht stark sein. Das heißt, auf Stärke hat er minus eins.
Ah, es ist eine sehr schwere Schreibmaschine, trägt sie.
Das kann natürlich sein, aber ich denke, da könnte er immer noch zur Reiseschreibmaschine greifen.
Okay, deine Empathie ist hoch. Es ist gut, um auch Lügen zu durchschauen.
Sehr gut.
Jenny, wie sieht's bei Charlotte Erbschenk aus?
Ja, also bei mir ist die Intelligenz von besonderer Bedeutung und natürlich würde ich da auch meine plus zwei drauf vergeben. Dann auch da dachte ich mir, Empathie ist wahrscheinlich nicht schlecht. Vielleicht muss man ja hier und da mal ein bisschen falschen und den Gegenüber einschätzen. Daher da ein plus eins. Dann glaube ich, Wille, ja, könnte von Bedeutung sein, aber ich fände es irgendwie interessanter, wenn er oder sie eine begeisterungsfähige, vielleicht etwas willensschwächere Antiquarin ist, also bekommt da meine Null hin. Stattdessen würde ich Stärke auf plus eins setzen und Geschwindigkeit auf minus eins, denn ich glaube, ein Antiquar, der darf sich auch mal Zeit lassen.
Ja, Intelligenz ist für dich wichtig, eben um zu sehen, ob du eine Fälschung bekommst und zu ermitteln, wie alt ist es eigentlich oder einfach um sehr viel zu wissen über Dinge und die Vergangenheit. Wir sehen jetzt typisch Cthulhu, es sind beides keine Hau-drauf-Charaktere von Anfang an. Ja, intelligent und empathisch. Aber Mythos World ist eben derselben Sparte oft eine intellektuelle Herausforderung. Und das plus zwei, was ihr habt, ist schon ein recht hoher Wert, denn bei Mythos World sind die Werte im Ganzen ein klein wenig geringer, als es zum Beispiel in Dungeon World ist. Also ein Plus-Vierer-Wert werden eure Figuren niemals bekommen, denn die Figuren in diesem Genre sind im Ganzen etwas verwundbarer und nicht ganz so übermenschlich wie in anderen Rollenspielen. Okay, nichtsdestotrotz geht's jetzt, jetzt so wissen, wie ihr heißt und was ihr so seid, euer Aussehen. Da seht ihr auf dem Charakterbogen drei Kategorien, ein bestimmter Blick, den euer Charakter hat, ein bestimmter Kleidungsstil, den man ihm oder ihr sofort ansieht, und noch ein kleines Detail. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Ihr könnt jeweils einen auswählen oder sich selbst noch einen ausdenken. Dann beschreibt ihr mal, wie ihr so aussieht.
Also zunächst einmal wird mein Blick hier etwas näher beschrieben. Und da fände ich es zu meinem heutigen Tag passend schläfrig ganz gut. Ich bin etwas müde. Und ja, meine Antiquarin hat einen schläfrigen Blick, trägt fremdländische Kleidung. Und als Detail würde ich gerne den verzierten Gehstock wählen, weil ich den etwas ungewöhnlicher finde als zum Beispiel feine Handschuhe, was hier auch eine Auswahlmöglichkeit gewesen wäre.
Das ist mal interessant. Der schläfrige Blick passt auch gut zur geringen Geschwindigkeit von Charlotte Erbschen.
Genau.
Ich notiere mir jetzt als Spielleiter natürlich fremdländische Kleidung. Ja, eine Antiquarin hat eine große Auswahl aus vielen feinen Dingen. Tatsächlich, woher kommen die? Was für ein Land ist das wohl? Und das würde mich dann vielleicht versorgen mit Infos, die ich zur Vorbereitung brauche. Was für ein fremdes Land ist es denn, aus der deine Kleidung kommt?
Ich würde sagen, aus Peru.
Interessant, gut. Das Bild von Charlotte Erbschenk wächst in meinem Kopf und auch interessante Info für mich. Okay, dann unser Journalist. Wie sieht er aus?
Ja, mein Blick ist aufmerksam. Das ist als Journalist immer ganz praktisch. Die Kleidung ist schlicht, würde ich sagen. Aber ich habe noch ein besonderes Detail. Da könnte ich auswählen aus dem Trilby, was ein Hut ist, wie ich gerade erfahren habe. Was für ein Hut genau, Stefan?
Ja, das ist das, was die Leute behaupten, was ein Fedora ist. Aber ist er eigentlich gar nicht. Ein Trilby ist wie ein Fedora mit kürzerer Krempe. Wenn du dir vorstellst, so einen Hut, wo ein Journalist seine Pressekarte reingesteckt hat, das ist ein Trilby.
Hier lernt man noch was, das ist ganz gut. Ich würde sagen, der passt aber eigentlich auch ganz gut. Also er passt besser zum Beispiel als der Staubmantel oder das Seidentuch. Das Seidentuch funktioniert nicht ganz, weil ich so ungefähr eine Idee habe, wie der Charakter ausschaut und was seine eigentlichen Stories sind. Da würden wir dann gleich zukommen, nämlich die Leidenschaften, die der Charakter hat. Ich nehme den Trilby mit vielleicht der kleinen Karte, wo dann Presse draufsteht, in den wichtigen Situationen.
Sehr gut, das Huthandbuch als Erweiterung ist also geblockt. Und ja, Jenny, dein Charakter, du hast wahrscheinlich nur eine Ausrede gesucht, deinem Charakter ein Poncho anziehen zu dürfen.
Ja, vielleicht. Ja. Ich gebe es zu.
Du hast gerade schon gesagt, dass die Leidenschaften kommen noch, aber davor kommt das Vermögen. Und das ist das Startvermögen eures Charakters. Das ist ein einfacher Zahlenwert, der uns sagt, Wie ist eure anfängliche Ausstattung an Geld und Gütern, die ihr besitzt? Und das berechnet sich einfach durch einen Grundwert plus ein Attribut. Das macht ihr mal gerade und sagt mir die Zahl, die dabei rauskommt.
Ich habe ein Vermögen von 2, denn bei mir ist es 1 plus Willenskraft.
Und als 2 gehörst du zur Arbeiterklasse. Du kämpfst darum, über die Runden zu kommen und teilst dir vermutlich eine kleine Unterkunft mit anderen. Du kannst dir einfaches Essen, andere Notwendigkeiten leisten und so weiter. Aber größere Neuanschaffungen würden dein Budget übersteigen.
Ja, das passt auch ganz gut zu der Vorstellung, die ich habe.
Ja, mein Vermögen passt dann, glaube ich, auch zu der Vorstellung, die ich im Kopf habe. Da bin ich nämlich schon bei 4, Intelligenz plus 2. Und das klingt natürlich ein bisschen reicher.
In der Tat, mit 4 bist du bereits wohlhabend. Und das heißt, du bist der Neid deiner Nachbarn aus der Mittelschicht. Du hast alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens, der 1920er Jahre, wie beispielsweise, Achtung, ein Telefon und ein Radio.
Ja. Oh.
Ja, und du hast auch genügend Bargeld, um größere Anschaffungen zu machen. Zum Beispiel neue Kleidung kaufen, einen schicken Anzug oder ein Zugticket quer durchs Land. Das kannst du dir alles leisten. Das heißt, bei Mythos World gibt es nicht wirklich klare Geldwerte, die man rumschiebt, sondern wenn du wohlhabend bist, kannst du dir manche Dinge einfach ohne über nachzudenken leisten. Wenn du der Arbeiterklasse angehörst, könntest du dasselbe nicht und erst dann müsstest du schauen, wie du an Geld kommst. Aber das ist für mich interessant, weil es auch darum geht, so ein bisschen, wo lebt ihr, was ist eure Umgebung, wie könnte eure Wohnung aussehen und so weiter. So, und jetzt kommen wir zu dem, was Daniel schon haben wollte, die Leidenschaften. Neben Charakterbogen gibt es 3 Leidenschaften. Das sind Überzeugungen, die den Charakter antreiben und irgendetwas, was euch im besten Fall auch dazu bringen wird, in die Abgründe des Mythos einzutauchen, freiwillig und unfreiwillig.
Also ich finde die, ehrlich gesagt, alle ziemlich spannend, die Leidenschaften. Soll ich die mal vorlesen oder soll ich nur eins davon wählen?
Darfst ruhig vorlesen.
Okay. Ich habe zum einen, ich sammle fanatisch eine bestimmte Art von Antiquitäten, also zum Beispiel Waffen, Uhren oder andere gruselige Dinge wie Puppen zum Beispiel. Dann noch, Antiquitäten sollten für den Zweck benutzt werden, für den sie gebaut wurden und nicht in einem Regal verstauben. Auch ganz spannend, ehrlich gesagt. Aber da muss ich echt schmunzeln. Also ich werde das nächste wählen. Das hat mich einfach echt zum Lachen gebracht. Ich kann mich nur dann an etwas freuen, wenn es mir gehört. Ich finde das einfach unglaublich gut. Irgendwie, ich muss da sehr lachen.
Sehr okay. Schön.
Das notiere ich mir wie als Spielleiter auch aufmerksam.
Bei mir sind es auch 3 Varianten, die ich habe. Ich hätte zum einen, ich muss Lügen und Korruption aufdecken, koste es, was es wolle. Die Alternative wäre, eines Tages gewinne ich den Pulitzerpreis. Da würde dann zum Beispiel das Seidentuch gut passen, finde ich. Und die letzte Variante ist die, die ich auch wählen würde. Ich erzähle die Geschichten, die niemand sonst erzählt. Ich bin so der Reporter der Arbeiterklasse, könnte man sagen.
Charles Bukowski. Also,
genau, so diese Richtung.
Mhm. Schön.
Okay.
Dann passt das ganz gut.
Nicht zusammen.
Ja, exakt, ja. Aber ich bin mir sicher, das Schicksal oder der Mythos wird uns zusammenführen.
Bestimmt.
Das hoffe ich doch auch. Wenn ihr auf eurem Charakterbuch weiterschaut, seht ihr, dass ihr 2 Spielzüge habt zu Beginn. Die bekommt ihr erstmal so. Und dann auf der nächsten Seite habt ihr noch Berufsspielzüge. Das sind sozusagen eure Spezialisierungen dann. Da gibt es 6 Stück zur Auswahl. Ihr bekommt die 2 zu Beginn eben noch so. Und dann wählt noch jeder von euch einen Berufsspielzug hinzu.
Also bei mir wären das zu Beginn die beiden Spielzüge nur die Fakten zählen und Hartnäckigkeit. Was kann ich denn damit machen, Stefan?
Bei nur die Fakten zählen kannst du dir Notizen machen. Also wenn du die Notizen machst, so rum, wenn du die Notizen machst zu einer interessanten Situation oder Person, dann kannst du auch später noch diese Notizen durchgehen und dann die Spielzüge Wahrheit erkennen und dann etwas suchen ausführen, als ob du in der Situation wärst. Das heißt, du kannst dich dann über Notizen zurückversetzen in Situation und noch Spielzüge machen und Sachen herausfinden. Zum Beispiel, wenn du später dann neue Dinge herausgefunden hast, auf die du hättest achten sollen.
Kann mich also zurückerinnern, wie es war, als wir den Grafen interviewt haben. Und dann kann ich mich auch noch erinnern an das merkwürdige Ding, was über dem Kamin hing.
Zum Beispiel sowas, genau. Und Hartnäckigkeit bedeutet, du darfst einmal pro Spielsitzung einen Misserfolg oder einen Teilerfolg behandeln, wenn du gerade an einer Reportage dran bist. Du lässt dich nicht abwimmeln.
Ja, alles klar. Und ein Misserfolg wäre dann sozusagen die 6 oder weniger und ein Teilerfolg ist 7 bis 9.
Genau. Darüber sprechen wir noch, wenn wir die Würfel behandeln und wie die Spielzüge funktionieren.
Genau, richtig. Okay, und dann darf ich mir noch was aussuchen. Also dann habe ich hier verschiedene Berufsspielzüge, wie eine Dunkelkammer, welche eine Kamera hätte, ein Spesenkonto, ein Presseausweis, Insiderquellen und sowas. Und ich wähle den Presseausweis, der es mir erlaubt, an Orte zu kommen, wo ich sonst normalerweise nicht hinkommen würde.
Als Spielleitung natürlich jetzt, ich muss mir irgendeinen Ort ausdenken, wo niemand sonst hin kann, sondern nur jemand von der Presse, damit er es auch einsetzen kann.
Bei mir sind die Spielzüge zu Beginn Wissen über alte Dinge und Handel mit Antiquitäten natürlich. Was können die, Stefan?
Mit Wissen über alte Dinge darfst du der Spielleitung, also mir, zusätzliche Fragen stellen, wenn du einen Gegenstand untersuchst. Also wie viel ist der Gegenstand wert? Wann wurde er hergestellt? Wie viele davon gibt es und so weiter? Also du bekommst mehr Infos über Dinge, wenn du sie dir anschaust. Und danach kannst du zum Beispiel einen Spielzug Handel mit Antiquitäten ansetzen, beziehungsweise davor eigentlich, denn damit kannst du einen Gegenstand suchen und einmal pro Spielsitzung bekommst du dann die Information, wo du ihn finden kannst.
Okay, das klingt sehr, sehr gut. Ich habe gerade über die Berufsspielzüge geschaut, die es noch gibt. Und ja, da kann ich gar nicht anders, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist. Ich hätte gerne den Antiquitätenladen. Das finde ich zum einen erstmal cool, eine eigene Location zu haben, die dann auch noch einen Sinn hat. Denn ich darf einmal pro Spielsitzung mein Geschäft durchsuchen. Und vielleicht finde ich dann, oder ganz sicher finde ich dann einen Gegenstand, den ich noch überhaupt nicht kannte, der uns aber vielleicht weiterhelfen könnte. Denn der Gegenstand wird vom Spielleiter bestimmt und ja, das ist eigentlich ziemlich spannend, wenn der eigene Lebensraum quasi mit zum Mythos gehört in irgendeiner Form. Finde ich sehr cool.
Sehr gut. Du musst natürlich im Laufe der Zeit noch einen interessanten Namen für deinen Laden überlegen. Und ich könnte dich auch fragen, zum Beispiel, arbeitet da noch jemand mit dir? Hast du noch einen Assistenten zum Beispiel? Oder solche Dinge wären für mich interessant. Aber für den Anfang notieren wir uns Antiquitätenladen von Frau Erbschenk. Gut, damit seid ihr mit euren Spielzügen ausgestattet. Ihr seht dann noch, bis weiter oben, eine Ausrüstungsliste. Ihr seht dort, was ihr so an tragbarer Ausrüstung habt, die für die Mythosjagd hilfreich sein kann. Ihr seht natürlich noch alles andere, was man so zu eurem Lebensstil braucht, klar. Was habt ihr da und was wählt ihr aus der Zierde, die ihr auswählen könnt?
Zu meiner Ausrüstung gehört natürlich ein Vergrößerungsglas, denn wie sollte ich sonst Antiquitäten untersuchen können? Außerdem auch ein Nachschlagewerk eben zu Antiquitäten und Geschichte mit 5 Anwendungen. Also ich gehe davon aus, ich darf dann 5-mal in diesem Werk suchen.
Genau, ja.
Ja, genau. Und dann darf ich mir noch etwas aussuchen. Ein Schmuckstück, ein Kamm oder eine Taschenuhr, jeweils mit dem Wert 5. Das darfst du mir gleich erklären, was das ist. Und ich wähle die Taschenuhr.
Mhm. Also Wert 5 bedeutet, es ist besonders wertvoll. Du hast ja einen Wohlstand von 4 und die Taschenuhr hat Wert 5. Das heißt, wenn du irgendetwas kaufen oder ausgeben musst, was dein normales Vermögen übersteigt, könntest du die Taschenuhr zu Geld machen und es dir damit leisten.
Das klingt ja fies. Ja.
Ja. Oder eben es jemandem anbieten als Tausch gegen etwas Ähnliches Wertvolles oder so. Und Nachschlagwerke sind genau das. Du darfst 5-mal zum Beispiel Wissen kundtun über einen Gegenstand, wo ich sagen würde, naja, den kennst du aber gar nicht. Oder woher willst du das denn wissen? Da kannst du sagen, Moment, ich habe ein Nachschlagewerk. Ja, das weiß ich trotzdem, auch wenn ich jetzt vielleicht darüber, wenn es sehr obskur wäre und ich gar nicht in der Geschichte genau erklären könnte, wie ich es weiß. Das Nachschlagwerk hilft.
Sehr schön.
Bei mir sind es grundsätzlich die Schreibmaschine, die ich habe, plus Notizblock und Bleistift. Und auswählen kann ich dann noch aus einer tragbaren Kamera, einem Zeitungsabonnement mit 10 Anwendungen und einem Fahrrad. Lass mich raten, das Zeitungsabonnement funktioniert so ähnlich wie das Nachschlagewerk, oder?
Ja, ganz richtig. Also die Gegenstände haben immer diese typische Auswirkung auf die Erzählung. Soll heißen, was kann ich glaubhaft und logisch erzählen für meine Figur? Wenn ich frage, woher weißt du denn sowas Sonderbares, dann kannst du sagen, ja, vielleicht, das klingt wie etwas, das mal in der Zeitung gestanden haben könnte. Zum Beispiel irgendwelche Unfälle, heiraten in der High Society oder sowas. Und das können der Zeitung stehen und dann könntest du es darüber herausfinden. Das Nachschlagewerk für Antiquitäten hilft da zum Beispiel nicht.
Ich finde das Zeitungsabonnement eigentlich ganz interessant. Ich stelle mir das so ein bisschen wie bei Sherlock Holmes vor, wo dann auch Unmengen an Zeitungen im Raum rumliegen. Und so ähnlich sieht dann auch die Wohnung meines Journalisten aus.
Das ist gut. Und ich als Spielleitung notiere mir schon mal, wenn ich Handouts mache, Ja, vielleicht ein paar Zeitungshandouts, die kriege ich auf jeden Fall gut untergebracht in dieser Runde. Das ist eure Ausrüstung. Man fängt recht übersichtlich an. Alles weitere entwickelt sich im Spiel. Ja, die Charaktererschaffung soll uns nur in die Situation versetzen, dass wir losspielen können und rausfinden können, worum es hier geht. Okay, als nächstes würden wir jetzt unsere Charaktere uns gegenseitig vorstellen. Das ist natürlich bei einer Runde von zwei Leuten, wo wir es gerade zusammen gemacht haben, nicht so unglaublich notwendig. Aber ihr würdet jetzt beschreiben, ja, wie seht ihr aus, was sehen die anderen? Oder könntet auch überlegen, ob ihr noch ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte eures Charakters erzählen wollt. Also zum Beispiel, was mit deiner Vorliebe für Peru auf sich hat, Jenny oder Daniel, was sozusagen eine typische Story war, die du zuletzt erzählt hast, die sonst keiner erzählt hat. Da springen wir in diesem Fall, da könnten wir jetzt so lange reden, wie wir wollen. Aber es gibt noch einen letzten Punkt, den wir auch noch machen sollten. Und das sind die Beziehungen untereinander. Wie gesagt, wieder bei zwei Spielern ist es recht einfach. Aber ihr seht drei Beziehungen vorgedruckt mit als Lückentext. Das ist so ähnlich wie die Bande in Dungeon World, ziemlich genauso. Und ich schlage vor, ihr wählt mal jeweils eins aus und sagt mal, welcher davon euch mit dem jeweils anderen verbindet.
Ja, dann dränge ich mich einfach mal vor und dann mache ich mit den Beziehungen weiter. Ich finde nämlich, der Journalist, der ist natürlich sehr in der Gegenwart vertreten. Deswegen finde ich, sollte ich ihm helfen, die Vergangenheit wertzuschätzen.
Mit derlei Dingen habe ich natürlich wenig zu tun. Das Spannende ist natürlich, dass ich jetzt anhand dieser Idee kann ich natürlich jetzt meine Beziehung noch so ein bisschen anpassen. Und es gibt hier drei Auswahlmöglichkeiten, die ich habe. Und ich finde natürlich den letzten Punkt ganz interessant. Das verknüpft uns sozusagen. Sie hat mir einmal in der Vergangenheit einen wichtigen Hinweis gegeben. Und ich glaube, das ist für eine Arbeitsbeziehung, wenn wir hier uns gegen den Mythos stellen müssen, eine ganz solide Grundlage.
Ich wollte noch sagen, das klingt ein bisschen wie ein Arbeitsstil, den ihr habt. Dass ihr euch gegenseitig entweder Informationen verschafft, wo es Stories gibt, beziehungsweise wo es Dinge gibt, die man bekommen kann. Und damit können wir auch schon festlegen, wie seid ihr wohl zusammengekommen zu Beginn des Abenteuers. Und da wälze ich meine Notizen jetzt, die ich habe, und spreche mit euch dann noch eine ganze Weile. Aber wenn wir festlegen, ja, Otto Sperling hält die Augen und Ohren offen nach zum Beispiel Erbschaftshaushaltsauflösungen oder so oder ähnlichen Fällen. Und er verdient sich bei dir vielleicht was dazu, denn ganz so wohlhabend ist er ja nicht.
Außerdem muss ich ja meine Zeitungsabonnements irgendwie finanzieren.
Sehr richtig. Ja, das ist die Charaktererschaffung schon. Ich mache mir jetzt Gedanken, okay, ich möchte Peru reinbringen. Ich brauche irgendwie ja, so die Arbeiterschichtgeschichten, wo die hohe Herrschaft gar nicht hinguckt. Es muss um irgendwie, im besten Fall geht es um irgendeine Antiquität, die Charlotte dann in die Finger bekommen möchte. Und ja, da formt sich jetzt bei mir schon so eine Idee, vielleicht irgendwas am Hafen, peruanische Seeleute, die nach denen gefahndet wird, weil die wo es gestohlen haben sollen von einem Schiff und untergetaucht sind oder so. Und ja, das, was da gestohlen wird, werde ich irgendwie reinbringen. Das ist irgendwie eine besondere Antiquität eben aus Südamerika, die, das wisst ihr natürlich noch nicht, aber euch dann in vielleicht Mythoskräfte hat oder von Leuten gesucht wird, die Mythos, mit dem Mythos im Bunde stehen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir vielleicht beim nächsten Mal uns überlegen, wenn wir mal ein oder zwei Spielbeispiele mit euch durchgehen.
Es klingt auch jetzt eher nach einer Hafenstadt Hamburg oder Bremen oder sowas, anstatt Berlin, ja, wenn wir schon in Deutschland sind.
Auf jeden Fall. Das fände ich super.
Letzte Frage, bevor wir den Podcast abschließen. Was passiert denn, wenn ich als Charakter mich im Laufe des Abenteuers verbessere und nicht dem Wahnsinn anheimfalle?
Wenn wir das Ende der Spielsitzung erreicht haben, dann gibt es Erfahrungspunkte für euch. Genauso wie ihr Erfahrungspunkte bekommt, wenn ihr einen Misserfolg würfelt. Aus Fehlern lernt man ja schließlich, wenn man sie überlebt. Und am Ende des Abenteuers oder Ende der Spielsitzung gucken wir dann zum Beispiel, hat eure Leidenschaft eine wichtige Entscheidung oder Handlung beeinflusst? Das gibt einen Erfahrungspunkt beispielsweise. Oder das gleiche gilt für die Beziehungen zum Beispiel. Oder auch wenn ihr Verletzungen oder Geistesstörungen erlitten habt, erhaltet ihr ebenfalls Erfahrungspunkte. Und wenn ihr jetzt 10 Erfahrungspunkte habt, dann könnt ihr wählen. Entweder erhöht ihr eines eurer Attribute um 1. Das Maximum liegt bei +2 übrigens, nicht bei +3, sondern bei +2. Oder ihr wählt einen neuen Berufsspielzug von eurem Figurenbogen. Das heißt, von den 6, die ihr habt, wählt ihr am Anfang ein und die anderen 5 könnt ihr nach und nach dazu kaufen oder eben eure Attribute erhöhen. Was es nicht gibt, standardmäßig bisher bei Mythos World, ist Multiclassing. Also zum Beispiel Charlotte könnte jetzt keinen Spielzug, keinen Berufsspielzug vom Journalisten wählen und andersrum. Ich weiß, in meinem Kopf gären schon Ideen, ob man da nicht irgendwelche Spezialspielzüge noch bauen kann. Aber das ist was für einen ganz anderen Podcast.
Ich hatte auch gerade überlegt, dass es ganz interessant wäre, aus den Szenarien, die sich so ergeben haben, neue Spielzüge sich auszudenken. Je nachdem, mit was für einem Mythos-Schrecken man vielleicht in Kontakt gekommen ist. Also es könnte ja gut sein, dass man lernt, irgendwie die Traumlande zu betreten oder sowas. Dann wäre das ja auch ein Spielzug vielleicht, den du irgendwie erlernst als Träumer.
Bei der schläfrigen Schotte Erbschenk habe ich mir auch direkt am Buch notiert Traumlande. Und die Traumlande haben einen eigenen Spielzug. Und es gibt verschiedene, zum Beispiel magische Gegenstände, die einem helfen können, die Traumlande zu gelangen. Vielleicht machen wir dann was mit.
Ja, schau an, da habe ich doch gleich direkt einen sehr netten und mir sehr passend kommenden Charakter, / eine passende Figur für mich gebastelt. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Ich bin gespannt.
Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und werfen dann einen weiteren Blick auf Mythos World. Die Vorbestellung läuft noch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Genau so machen wir das.
Tschüss. Tschüss.
Bis dann.
Intro und Outro stammen von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel Mythos Intro. Falls euch das Ganze gefällt, schaut doch einfach mal unter www.kidicarus.de nach und hört euch andere Songs von Konrad an. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Podcast zu Mythos World. Bis dann, tschüss!